diese Woche mit Agenturgründer und derzeit Harvard-Forscher Bernhard Fischer-Appelt.
Aus meiner Sicht ist nichts wichtiger, als dass es konkurrierende Ideen davon gibt, wie die Zukunft aussieht. Und nicht die Leute alle wie die Lemminger einer bestimmten Vorstellung hinterherlaufen, denn das ist eher hochriskant.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Das Thema China treibt gefühlt gerade alle um, in der Politik, aber auch in der Digitalszene, in der Wirtschaftswelt insgesamt. Und entsprechend haben wir jetzt zum vierten Mal bereits einen sogenannten China Deep Dive, also einen Seminartag, wo sich alles um China dreht. Wie kann ich den chinesischen Markt erschließen? Wie kann ich auf chinesischen Plattformen, also sozialen Plattformen, Handelsplattformen, meine Produkte, meine Markenprodukte aus Deutschland, aus Europa verkaufen? Wie kann ich die Firmen nach vorne bringen, die ich vielleicht berate in dem Bereich? Also wer sein Business mit China verstärken möchte, verstehen möchte, der ist herzlich eingeladen. Dafür haben wir einen Tag konzipiert. Es kommt sogar ein deutscher Influencer, Thomas Derksen, der wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Der ist aber in China ein Star, extra vorbei. Wir haben verschiedenste andere Slots, wo Experten euch die verschiedenen Plattformen und das ganze Thema näher bringen. Am besten mal reinschauen unter omr.com/China. Gibt es alle Informationen mit dem Code PODCAST. Bekommt ihr 20% auf den Seminarpreis. Das Ganze findet statt am 14. Oktober im Site Hotel in Hamburg. Auf geht's! Ein ganz kurzes Update für alle die, die vor einigen Wochen den Podcast mit Paul Schrader gehört haben. Da habe ich ja im Vorspann erzählt, dass wir Netflix ein anwaltliches Schreiben zugestellt haben, weil die Bilder von unserer großen Bühne verwendet haben, von dem Alexander Nix, also dem Gründer von Cambridge Analytica, und das in ihrer extrem sehenswerten Doku The Greatest Hack oder The Great Hack verwendet haben und uns nicht gefragt haben. Und dann haben wir mal geguckt, was man da erreichen kann. Die Auflösung des Ganzen ist, dass wir jetzt eine mittlere vierstellige Summe, in Anführungsstrichen nur, als Vergleich bekommen. Und gibt es verschiedene Gründe für. Ist jetzt auch kein gravierender Verstoß. Am Ende freuen wir uns darüber in der Doku, auch über die PR, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja eine globale Netflix-Doku, wo einige Minuten oder zumindest mehrere Sekunden da unsere große Bühne, unsere Bilder gezeigt werden. Das ist ja ganz cool. Ich wollte das nur nachtragen für alle, die sich gefragt haben, wie das eigentlich ausgegangen ist. Ansonsten jetzt direkt rein in den Sonntagspodcast mit Bernhard Fischer-Appelt. Er hat ja eine Agenturgruppe aufgebaut, die so heißt wie er und sein Bruder. Das ist, glaube ich, werden wir auch gleich drüber sprechen, eine der größten Agenturgruppen, PR-Agentur, Kreativagentur, Digitalagentur, so eine Mischung in Deutschland. Und was ungewöhnlich ist, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, er ist seit einem Jahr jetzt gar nicht selber mehr in Deutschland, sondern ist nach Boston gezogen mit seiner Familie und forscht in Harvard an der Universität. Also ungewöhnliche Entscheidung, ne, für jemanden, der noch aktiv Inhaber und Geschäftsführer von so einer großen Konzern mittlerweile schon ist, zu sagen, ich gehe jetzt raus, ein Jahr, und jetzt hat das nochmal verlängert, ist ein zweites Jahr dort in Harvard an der Universität und stellt Forschung an. Und was er da macht und wieso, weshalb, warum, das kommt auch alles im Podcast. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt in den Podcast reingehen. Auf geht's.
Was? Moin.
Moin, hallo.
Dich kennt man ja zumindest mal namentlich, weil deine Agenturgruppe oder eure Agenturgruppe heißt, wie du auch heißt, ne?
Ja, das stimmt. Das war aber nicht immer so. Wir haben uns am Anfang anders genannt, nämlich Mediakonzept. Und irgendwann haben wir es uns aufgefallen, dass der Begriff Media irgendwie anders besetzt ist. Und dann haben wir uns umbenannt und den zweiten Teil genommen, den eigenen Namen Fischer-Appelt. Und damit fahren wir ganz gut.
Aber das machen ja echt viele, ne, in dem Bereich. Also fällt mir gerade so auf. Die Jungen von Matz haben dann angefangen. Dann gibt es irgendwie, von den großen Agenturen, die ich so kenne, auch Kreativagenturen, heißen ja viele wie die Inhaber. Das ist ja, ist das ein Konzept aus dem letzten Jahrhundert noch? Oder würdest du es heute noch so machen?
Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch die Not an der eigenen Idee. Im Moment bin ich ja viel in Amerika unterwegs und Fischer-Appelt ist da, das nicht unbedingt das, worauf sie gewartet haben. Aber da gibt es ja auch andere deutsche Agenturmarken, die sich versuchen, und das ist dann nochmal eine andere Herausforderung, sich da richtig zu nennen, die richtige Marke zu finden.
Okay, aber erzähl mal so ein bisschen, wie ging das los? Also die Gründerlegende ist zumindest mit Schülerzeitung angefangen und dann jetzt zu einem, muss man schon fast sagen, Konzern.
Ja, ich habe damals Schülerzeitungsarbeit gemacht und dann kamen so die Computer, Apple, Mac oder vorher noch die Zweier. Ich habe mir zwei Apple II gekauft und damit bin ich nicht klargekommen. Das war sozusagen meine erste Investitionsruine. Und dann haben wir aber uns einen Mac gekauft, haben wir ordentlich Geld zusammengekratzt und damit Desktop-Publishing gemacht. Das war so eine Art disruptive Revolte gegen Schriftsatz und man konnte das viel billiger machen. Und damit haben wir im Grunde eine Agentur gegründet und dann im Umweltbereich die positioniert, und das ging ganz gut.
Oder warst du wie alt?
da war ich 20 und bin seit ich 16 bin selbstständig im Prinzip mit diesen ganzen Geschichten.
Also aber immer im Servicebereich dann tätig?
Ja, genau. Ich habe auch damals nie die Schwelle den Fuß über die Schwelle einer anderen Agentur gesetzt. Ich musste mir das alles irgendwie selbst erarbeiten. Aber dementsprechend macht man ein paar Sachen anders als alle anderen und dann geht's besser.
Wie lange ist das jetzt her?
Das war 1986, dass wir vor dem Studium noch das gegründet haben. Dann haben wir uns das Studium damit finanziert und danach kam eine Kreisverwaltung an und wollte mit uns eine große Kampagne machen. Und wir als Bubis, so mit 23, haben da uns ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Und wir hatten eine Wohnung in der Vereinsstraße in Hamburg. Das ist so hier direkt um die Ecke im Schanzenviertel. Und ich weiß noch genau, wie der Justiziar dieses Kunden, der wollte mit uns einen Termin vor Ort machen, um unsere Büro anzugucken. Und das ist eine Wohnung, die hatte die Dusche auf der Toilette, so wie das da so ist in der Schanze. Da konnte man den also nicht reinlassen. Und wir mussten den vor der Tür abfangen und dann ins nächste Café gehen mit ihm, weil Agenturbesuch war unmöglich zu der Zeit.
Aber das habt ihr dann, also wir heißt immer du und dein Bruder.
Genau.
Ihr habt das von Anfang an zusammen gemacht?
Ja.
Und jetzt seid ihr angekommen mittlerweile bei, sagen wir mal, da gibt es ja so Rankings, die größten unabhängigen oder inhabergeführten Agenturen, da seid ihr jetzt recht weit oben. Jetzt sag mal, was sind die Eckdaten heute?
Ja, wir werden wahrscheinlich eine von den 3-4 größten inhabergeführten Agenturgruppen sein und haben ungefähr 700 Leute, 70 Millionen Umsatz wird das sein. Das hat einen ordentlichen Sprung gemacht, weil wir diesem Jahr die Agentur Philipp und Cointje mehrheitlich übernommen haben. Da sind nochmal 200 Leute roundabout dazugekommen und das ist jetzt schon eine große Operation.
Wollte ich gerade sagen, also das ist schon ein Riesenthema. Und du bist jetzt seit einer ganzen Weile gar nicht mehr hier on the ground in Hamburg oder in Deutschland, sondern in den USA, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber erzähl mal so ein bisschen vielleicht die Reise dahin. Was waren so die größten Milestones oder wie war das damals so? Der Markt war frisch und grüne Wiese und alle brauchten eine PR-Agentur, sodass ihr da relativ schnell wachsen konntet? Oder was waren so die Tricks und Kniffe?
Wir haben eigentlich von Anfang an so ein bisschen integriertere Kommunikation gemacht, die unterschiedliche Bestandteile hatte. Und irgendwann haben wir gedacht, das könnte man am besten im PR-Markt positionieren, weil der war so ein bisschen verstaubt, fanden wir. Und da konnten wir recht schnell Fuß fassen und auch in dem Markt eine relevante Größe erreichen. Und dann haben wir uns in 2000 ordentlich verbreitert und haben angefangen, eine Unternehmensberatung zu gründen, eine Designagentur und in Kreativität weiter zu investieren. Und das war nochmal eine ganz neue Herausforderung. Das ging aber ganz gut. Und wir haben auch immer versucht, in Multimedia-Agenturen damals zu investieren. Das hat ein bisschen gebraucht, bis das richtig geklappt hat, weil das Feld hat sich auch ja so stark geändert, so schnell.
Aber es ist eine Art Twitter zwischen irgendwie einer klassischen Digitalagentur, also die auch Webseiten baut, dann gibt es Kreativaspekte bei
genau.
euch. Dann macht ihr auch Media?
Media machen wir haben das immer vermieden, weil bei Media braucht man eine Riesengröße. Inzwischen geht das wieder und wir haben eine Agentur für Performance Marketing. Wir haben da der pleitegegangenen Air Berlin das Team sozusagen von denen übernommen. Und
war ja auch sehr öffentlichkeitswirksam, ne? Clever gemacht.
Ja, das war eine schöne Sache. Das sind tolle Menschen. Der Chef ist ein Mathematiker und ist ein richtiges Brain und er hat da viel Erfahrung. Jetzt kann man Media wieder machen, weil Media in so ein Mikrofeld reingeht und eben, weil man das Targeting sehr fein aussteuern kann. Deswegen hat Media nicht mehr nur diese Massenkomponente, sondern was ganz Kleines. Und auch da ist es wieder sehr interessant.
Und ihr habt die Firma ja aufgebaut, ohne jetzt jemals Investoren oder so an Bord genommen zu haben, sondern immer alles aus dem Cashflow finanziert.
Wir haben alles aus dem Cashflow finanziert. Andreas hat früh angefangen, auch noch in andere Geschäftsfelder zu investieren, in Immobilien. Deswegen haben wir ein bisschen Kapital aufbauen können. Das brauchen wir heute, weil wir viel investieren in andere Agenturen. Aber wir sind...
Also
haben
die Übernahmen, ihr wollt den Markt konsolidieren.
Übernahmen, genau. Wir haben aber keinen Investor drin. Wir machen das aus eigenen Mitteln.
Okay, das ist ja schon unternehmerisch eine Wahnsinnsleistung, weil häufig ist es ja so, dass dann auch Agenturgruppen am Ende sehr, sehr vielen verschiedenen Partnern gehören oder halt Netzwerken oder so. Das habt ihr euch bewusst gegen entschieden?
Ja, wir haben uns gesagt, wir haben unsere unternehmerische Freiheit stärker, wenn wir es selber machen. Die Herausforderung stellt sich aber immer wieder neu, weil man als Agentur ja ein Drittel seines Jahresumsatzes irgendwie finanzieren können muss. Und dazu noch Expansion. Also viele reden ja über Profitabilitäten, aber das eigentlich Spannende ist ja Liquidität. Also wie schafft man das, so viel Geld zu haben, so viel Kapital zu haben, dass man expansiv sein kann? Und das zu managen. Das ist die spannende Sache. Und das ist uns bislang ganz gut gelungen. Wenn wir jetzt internationalisieren, stellt sich die Herausforderung nochmal neu.
Aber das habt ihr auch wirklich vor? Also ihr wollt jetzt deutlich internationalisieren?
Ja, mal gucken. Das geht so von der Hand in den Mund. Man kann den Möglichkeiten folgen, den Kunden folgen, die einen mitnehmen oder irgendwelche Opportunities nutzen. Wenn man das strategisch macht, dann wird es ein größerer Angang. Das untersuchen wir gerade, was da der Weg für uns ist und wie wir da weiter vorgehen wollen. Gucken uns an, wie das andere machen und was so geht.
Okay, okay. Aber erzähl mal so ein bisschen, was hat euch am meisten geholfen in allen Jahren? Also gab es den einen oder die Kunden, die euch vielleicht irgendwie früh vertraut haben in einem größeren Budget oder mit größeren Volumen, wo ihr mit wachsen konntet?
Es gab immer wieder so Schlüsselkunden, die einem das nächste größere Budget oder eine Riesenherausforderung gegeben haben und die auch positiv begleitet haben. Wir haben viel mit der Automobilindustrie gemacht. Wir haben in 1999 angefangen mit Mercedes zu arbeiten, haben für die Expo ein Riesenprojekt gemacht. Später haben wir dann eine Firma gekauft, die bis dahin Mercedes gehörte, nämlich TV Media, deren Unternehmensfernsehen. Und das war auch so ein großer Schritt. Also mit diesen Kundenbeziehungen sind auch andere Vernetzungen entstanden. Oder wir arbeiten schon sehr lange mit der Telekom. Wir sind sehr etabliert in der Pharmabranche und machen mit Unternehmen wie Merck viel Geschäft. Also da gibt es sehr langjährige Kundenbeziehungen, die uns auch gut unterstützt haben.
Aber das heißt trotzdem, das Problem hat man ja, dass man dann alle paar Jahre wieder irgendwann an einem Pitch teilnehmen muss und das Risiko besteht, dass man einen Kunden verliert und dann wieder im Zweifel sogar Mitarbeiter abbauen muss.
Ja, grundsätzlich ist es ein sehr kurzfristiges Geschäft, wo Mitarbeiter 2-3 Jahre bleiben, 4, wenn man Glück hat im Schnitt, wenn die Fluktuation ist im Agenturgeschäft natürlich da, weil man ganz viel mit sehr jungen Menschen arbeitet. Das ist auch das Schöne daran, es ist gemanagte Fluktuation und beim Kunden, auf der Kundenseite ist es genauso. Die Kunden wollen nicht 20 Jahre sich verpflichten, sondern denken im Prinzip mittelfristig. Man kann auch nicht ganz kurzfristig denken, weil Kommunikation geht nicht so gut, wenn es nur von Monat zu Monat ist.
Und glaubst du, dass es heute nochmal möglich wäre, so eine Reise nochmal zu gehen? Wahrscheinlich hat sich die Welt doch schon stark geändert, ne?
Die Welt hat sich stark geändert, aber man kann genauso auch solche Geschäfte gründen und von der Hand in den Mund sich ein Wachstum ermöglichen. Man muss nicht unbedingt dem klassischen Start-up-Schema folgen und erstmal einen Businessplan machen und Marktanteile definieren und dann investieren zu lassen. Das geht auch anders, das Geschäft. Aber es hängt immer davon ab, was man machen will, unternehmerisch.
Aber das heißt, ihr habt auch so ein bisschen immer geguckt, opportunistisch, wo kann man nicht Umsatz erzielen und dann darüber dann eure Strategie definiert?
Wir haben schon eine Strategie auch immer wieder entwickelt und aktualisiert, aber wir waren damit relativ flexibel. Wir haben schon alle 2-3 Jahre versucht, was Neues zu machen und uns nochmal selber in Frage zu stellen, ganz grundsätzlich.
Aber wenn du jetzt sagst, du investierst selber oder ihr wollt selber zukaufen, dann sind nicht Startups gemeint, sondern sind andere Agenturen gemeint?
Ja, wir haben auch versucht, in Startups zu investieren, aber wir merken, dass uns das leichter fällt, im Agenturmodell zu bleiben. Da kennen wir uns super aus, da wissen wir, wie es geht. Da haben wir auch einen echten Mehrwert für andere, die dazukommen, weil wir eine große Kompetenz haben, wie man Agenturen managt und denen dabei helfen können. Und uns macht es Spaß, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten. So, da kriegen wir eine Menge Anfragen und haben Möglichkeiten, mit Leuten noch neue Sachen zu machen. Das macht Spaß. Wir haben auch überlegt, ob wir in Startups investieren und in das Tech-Feld reingehen, weil wir natürlich auf der Kundenseite viel Berührungspunkte damit haben. Aber im Grunde haben wir uns bisher nicht im großen Stil dafür entschieden, sowas zu machen.
Und wenn man jetzt sagt, 70 Millionen Euro Umsatz, das ist, da höre ich ab und zu, gibt es so einen Schlüssel, wenn man so eine Agenturgruppe führt, was man da für eine Umsatzrentabilität ungefähr haben kann, weil nicht 15-20% sollte man haben?
Das ist in der Größe eher unrealistisch. Als Spezialagentur kann man 20-30% EBIT machen. In unserer Größe ist man froh, wenn man zweistellig ist. Und wir sind ganz happy mit unserem EBIT.
Okay.
Wer will, kann ja einen Bundesanzeiger gucken und das nachschauen. Aber das liegt genauso. Also wir sind ganz gut profitabel.
Okay. Ja gut, also irgendwann muss man ja auch das Geld sozusagen einsammeln, dass man dann wachsen kann oder investieren kann. Und so, ne?
Ja, das muss sein. Also wenn man das nicht schafft, wenn man nicht profitabel ist, macht man seinen Job schlecht als Unternehmer.
Und was passiert gerade in der Branche? Ist der Druck so stark geworden, dass man sieht doch, viele Agenturen werden verkauft. Auch es gibt immer weniger inhabergeführte zuletzt Übernahmen, wohin man blickte. Ich glaube, Sina Schrader wurde selbst verkauft, hat dann noch weiter zugekauft unter Accenture. Ihr habt jetzt übernommen, man hat das Gefühl, das ändert sich doch, der Druck wird immer größer. Das Agenturgeschäft, nicht nur jetzt klassische Werbeagenturen, auch PR-Agenturen, überall zählt Größe viel mehr oder alleine kommt man nicht mehr so gut klar, was ist los?
Ja, weil die Kommunikation so komplex, so vielschichtig geworden ist, ist Größe ein echter Vorteil. Wenn man es schafft, die unterschiedlichen Dinge zu integrieren, dann kann man als One-Stop-Shop viel mehr anbieten oder unterschiedliche Lösungen anbieten, für Kunden Mehrwert bieten durch die Größe und durch das Integrierte. Aber wir sehen im Markt auch ganz viele kleine Spezialagenturen, die sich super profilieren und die ein tolles Angebot machen. Also der Markt ist sehr dynamisch. Man muss natürlich heute eine Nähe zur Technologie, zu Coden haben. Man muss auf die Plattform können und man muss in dem Geschäft die neuen Wege gehen können, sonst ist es nicht so spannend. Ja.
Welches Thema macht denn bei euch mittlerweile den größten Umsatz? Also ist es noch PR oder sind es andere, sagen wir, fachliche Leistungen?
Wir haben eigentlich drei große Felder. Das eine klassische Feld ist Content. Wir kennen uns gut mit Inhalten aus und bei Inhalten ist es relativ unabhängig davon, wie man sie ausspielt. Wenn man kürzer, länger, man muss sich halt damit gut auskennen. Was sind die Themen, die für Kunden gut sind, auf die man die Produkte, die Verkaufsinteressen von Kunden connecten kann und die Experten als Experte positionieren? Wie macht man das mit den Themen? Das können wir gut. Content nennen wir das. Und das ist diese PR-Kompetenz. Das zweite Feld ist alles, was mit Werbung und kreativer Kommunikation zu tun hat, was bei uns stark gewachsen ist. Und das dritte Feld ist das originär Digitale, also Webplattform bauen, Weblösungen, Shops bauen oder auch was rein in dem digitalen Feld unterwegs ist. Das ist das dritte große Feld.
Und jetzt, ich glaube, ich habe mal verstanden, also das ist ja auch eine Lebensleistung, sowas aufzubauen. Jetzt hast du ja trotzdem irgendwann entschieden, vor anderthalb Jahren, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so, ne, hast du ja mal ein paar Mal zusammengesessen, okay, das ist jetzt alles da und ich mache jetzt trotzdem was ganz anderes. Ich gehe jetzt irgendwie in die USA und zwar nicht jetzt als Agenturgeschäftsführer, sondern mehr oder weniger als Researcher, als Wissenschaftler, so, wenn man so will.
Ja, ich habe immer schon viele Projekte gemacht. Also eigentlich war ein Ausgangspunkt, das mich gelangweilt hat, die Geschichten, die zu digitaler Transformation gesponnen werden. Weil das ist dann doch jetzt in der Zeit, wo das entstanden ist, das ist ja auch schon 10, 15 Jahre das Thema, das ist immer das Gleiche. Und ich musste selber mal für mich ein bisschen tiefer bohren, ein bisschen hintergründiger mich damit beschäftigen. Ein Grund war das für mich, mal was anders zu machen. Ein anderes Argument war, dass mein Sohn Fritz nach Kanada gegangen ist, in die Schule. Und ich habe ihn dahin begleitet, auf seinem Weg das auszusuchen. Und da habe ich mit der Family überlegt, wann wir denn ins Ausland gehen, so in 30 Jahren, 20 Jahren oder sofort. Und die Family hat gesagt, dann sofort. Und das passte auch ganz gut mit dem Unternehmen, weil wir jetzt gerade einen guten Vorstand haben, der ist gut aufgestellt. Die kriegen das im Wesentlichen operativ auch ohne mich hin. Und dann konnte ich in die USA gehen und mich selber ein bisschen mit Internationalisierung beschäftigen und eben ein Research Project machen in Harvard. Und das ist eine echt spannende Herausforderung. Daraus ergeben sich dann neue Inhalte und vielleicht auch ein paar neue Geschäftschancen.
Erzähl mal, was du da jetzt genau researchst. Das ist ja schon also ungewöhnlich. Trotzdem, dass jemand, der jetzt mitten an der Spitze so eines Ladens steht, sagt, okay, die Family sagt, ich könnte mal ins Ausland gehen.
Ja.
Und dann macht man es auch direkt und dann in der Form.
Ja, dann sind alle Sachen wieder zusammengekommen, viele Sachen zusammengekommen. Ich bin am Weatherhead Center, das ist für International Affairs an der Harvard-Universität. Ich habe auch ein bisschen mit dem MIT zu tun gehabt und ich habe mich beschäftigt mit Zukünften, mit Zukunftsprognosen und insbesondere mit der Dekonstruktion von Zukunftsprognosen. Ich habe mir also genau angeguckt, wie beispielsweise autonomes Fahren als Zukunftsmodell konstruiert ist, wer sozusagen das propagiert, ist natürlich auch eine große PR-Story dahinter und eine Börsenbewertung bei Alphabet, nicht, dahinter. Und wenn man sich ein bisschen kritischer solche prognostizierten Zukünfte anguckt, dann macht man die eine oder andere spannende Entdeckung. Und insgesamt ist es halt so, es ist eine Plattitüde zu sagen, die Zukunft kommt anders, als man denkt. Aber es ist so, dass die meisten, wenn man sich die Geschichte von prognostizierten Zukünften anguckt, was haben Leute in der Vergangenheit gesagt, was kommen wird, dann ist es geradezu belustigend, was die sich alles so vorgestellt haben, nicht? Und wie es dann ganz anders gekommen ist. Amerika hat mal 0,5% investiert vom Bruttosozialprodukt, um auf den Mond zu fliegen. Und dass die Vision war, dass das Weltall bemannt ist, aber das ist nicht passiert. Da kann man sagen, hat man das Geld umsonst ausgegeben. Vielleicht aber auch nicht, weil was anderes passiert ist. Also es kommt anders, als man denkt.
Okay.
Von Anfang September aus betrachtet, dauert es nur noch wenige Tage, bis in Köln die Demexco losgeht. Und wer ist mit dabei? Natürlich die Kollegen von Media Impact, von denen ich hier schon häufiger gesprochen habe, dem Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und Funke Medien. Und die wiederum tun sich jetzt zusammen mit Ad Alliance, selber ein Vermarktungsverbund von IP, dem RTL-Vermarkter, und Gruner und Jahr. Und das ist wiederum gemeinsam dann wirklich massive Reichweiten. Möglicherweise die größte Digitalreichweite in Deutschland, die sie da gemeinsam haben. Und darüber erzählen sie euch und zeigen die Lösungen, die sie gemeinsam anbieten, auf einem Stand in Köln bei der Demexco, und zwar in Halle 8 an Stand B021. Da gibt es alles, was man so braucht, plus Kaffee, plus Essen und Informationen rund um die größte Digitalreichweite der beiden Anbieter Media Impact und Ad Alliance.
Vielleicht mal ganz kurz, bevor wir dann einsteigen, ich will mal verstehen, was du jetzt genau erwartest, aber warum das machst du jetzt, um nachher ein Buch zu schreiben oder um das einfach für dich persönlich oder willst du die Welt besser machen? Ich meine, du müsstest es ja nicht tun, dann müsstest du jetzt ja nicht da also auch wenn es natürlich eine tolle Schule ist und ein tolles Umfeld und sicherlich man da viel mitnimmt, aber gibt es da irgendein Kalkül dahinter, außer dass du mal Lust zu hast?
Da gibt's das Kalkül dahinter, dass es mir wichtig ist, ein bestimmtes Thema rund zu kriegen für mich. Und das hat auch damit zu tun, das zu publizieren. Ich möchte das veröffentlichen. Ob als Buch oder anders, werden wir noch sehen. Und ich möchte dafür natürlich auch ich möchte das irgendwie gebenchmarkt machen. Ich möchte, dass die Akademiker das auch gut finden, die Uni das interessant findet, dass es auf Augenhöhe ist sozusagen, dass es nicht irgendwie nur so ein Zeitungsartikel ist, sondern dass es ein bisschen mehr Tiefgang hat. Da habe ich Lust zu. Ich glaube, dass daraus auch eine Geschäftsmöglichkeit entsteht, weil in mir brennt immer so das Unternehmerische und ich sehe da schon große neue Themen kommen, nicht?
Du hast deinen Aufenthalt gerade noch verlängert. Du warst ja schon jetzt ein Jahr da.
Ich war ja da. Ich wollte eigentlich fertig sein mit dem Thema. Ich sehe aber, dass es doch länger dauert, die Themen rund zu machen und als Buch zu publizieren. Ich hoffe, dass ich es im nächsten Jahr schaffe. Ich bleibe noch mal ein Jahr da. Es haben sich auch interessante Geschäftschancen ergeben in Boston. Und ich gucke mir den Markt der amerikanischen Agenturen ganz gut an. Ich habe schon ein Gefühl dafür gekriegt, was nicht geht. Jetzt muss ich noch ein Gefühl dafür kriegen, was geht. Und mal ein bisschen die Fühler ausstrecken.
Also wirklich, das heißt auch da vielleicht eine Übernahme zu machen oder selber was zu gründen oder so?
Ich bin natürlich daran, das zu bearbeiten, aber ob das gelingt, weiß ich nicht. Das ist immer eine Glückssache. Ich habe auch bei Philipp und Cointier 5 Jahre gebraucht, um mit Werbeagenturen zu sprechen, bis das geklappt hat.
Also bist du ja nicht verkaufen wollen am Ende?
Ich habe nicht mit Philipp und Cointier 5 Jahre gesprochen, aber mit anderen. Da gibt es ja noch andere große Player und manche, ja, hast du auch schon erwähnt, dass die irgendwas übernommen haben. Ich glaube, Accenture hast du genannt. Ja. Und die haben am Ende vielleicht jemanden übernommen oder man war an Themen dran und das klappt aber nur in einem von 10 Fällen, nicht? Man braucht lange, um sowas hinzukriegen.
Okay.
Manchmal klappt es auch ganz schnell, aber normalerweise muss man dicke Bretter bohren dabei.
Okay.
Und in den USA, vielleicht geht das, weiß ich nicht, wie schnell das geht.
Sag nochmal, weil ich meine, bist du ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer, aber trotzdem ist das ja jetzt nicht so einfach, nehme ich mal an, wie findet man dann seinen Platz an so einer Universität? Du bist jetzt, glaube ich, auch nicht promoviert. Da gibt es ja weltweit eine Menge Leute, die da wahrscheinlich zu Lust hätten, sagen, Mensch, ich habe jetzt die Möglichkeiten, mir sowas erlauben zu können. Aber trotzdem kommt ja nicht jeder sofort dann in Harvard in die vernünftigen Kreise rein. Und wie lief der Zugang?
Ach, ich hatte Freunde, die mir was empfohlen haben. Ich wäre so selber gar nicht auf die Idee gekommen, da zu landen, wo ich gelandet bin. Ich habe dann Gespräche geführt, die fanden mein Projekt gut. Die haben sich mein Projekt angeguckt und haben gesagt, finden wir gut. Aber als Unternehmer, ich bin ja habe so das ein oder andere graue Haar schon. Und als Unternehmer da an der Uni bin ich schon auch ein totaler Sonderling, weil das sind alles Akademiker und also 95% der Leute sind anders unterwegs als ich. Oder überwiegend bin ich in Forschungsgruppen, die sind mit Postdocs oder mit Visiting Professors. Aber die nehmen, es dauert ein bisschen, dass man dort auch ernst genommen wird. Also ich ist nicht wie in Deutschland, wenn ich im Marketingumfeld sozusagen auftrete und dann kennen einen alle, sondern da kennt einen niemand, da hat auch niemand auf einen gewartet. Und das ist natürlich nochmal eine neue Herausforderung, dann zu realisieren.
Absolut, glaube ich, ja.
Ja. Das ist, aber macht Spaß.
Und jetzt, also erzähl mal so ein bisschen jetzt nochmal tiefer. Du beschäftigst dich mit Zukünften, hast du gerade gesagt. Gerade insbesondere im Bereich Automobilität kann man das so sagen?
Ich beschäftige mich eigentlich allgemein mit Zukunftsprognosen und da gibt es unterschiedliche, es gibt ja auch das Gene-Editing mit CRISPR, es gibt die Pflegeroboter und da gibt es ganz viele so typologische Zukunftsvisionen, die aus der digitalen Zeit kommen, die wir alle kennen und die man ein bisschen kritisch beleuchten sollte, weil man dann vielleicht eigene, weil Unternehmen oder Länder oder Menschen eigene Zukunftsprognosen entwickeln können, die damit konkurrieren. Und aus meiner Sicht ist nichts wichtiger, als dass es konkurrierende Ideen davon gibt, wie die Zukunft aussieht. Und nicht die Leute alle wie die Lemminge einer bestimmten Vorstellung hinterherlaufen, denn das ist eher hochriskant.
Sag mal, eine Zukunftsprognose oder Vision, wo du sagst, die halte ich für sehr stark bewusst konstruiert, um bestimmte Interessen von Leuten, von Firmen sozusagen zu erfüllen, wo du sagst, das sehe ich eigentlich gar nicht so, aber das gibt es da draußen?
Ja, Level 5 autonomes Fahren ist eine konstruierte Vision, die man auch ganz klar nachvollziehen kann, wie sie konstruiert ist. Und wenn dann halt daraus eine Bewertung entsteht, die Google so viel Wert zumisst, dass es sehr signifikant ist, obwohl sie auch in Anführungsstrichen nur 150 Autos haben, die autonom fahren und es relativ wenige Kilometer im Jahr schaffen. Wenn das der Maßstab der Branche ist und alle anderen denken, wir können aber noch nicht autonom fahren, Level 5, dann müssen wir da rein investieren und dann die Investoren fragen, wie weit seid ihr denn? Dann entsteht großer Handlungsdruck in diese Richtung. Aber vielleicht, und dann sagen die uns, wir werden das in 5 Jahren schaffen oder in 3 Jahren schaffen und geben so kurzfristige Prognosen ab. Die sind aber eigentlich unrealistisch und vielleicht entwickelt man bestimmte Innovationen dann nicht, die vielleicht viel plausibler sind.
Okay, das heißt, da spricht dann auch schon ein bisschen der PR-Unternehmer, Experte, der sofort erkennt, in Zukunftsprognosen steckt auch PR drin.
Natürlich, das ist das große Thema, dass das riesige PR-Blasen sind im Grunde, die aus kommerziellen Interessen gesponnen werden. Und auch die, dass die maschinelle Intelligenz Menschen überholen wird oder diese Zukunftsprognosen, da stecken häufig Akteure dahinter, Singularity Universities, die darin Interesse haben und die das auch kommerzialisieren, ganz sichtbar. Das heißt ja nicht, dass es unbedingt schlecht oder verkehrt ist. Ich sage das auch. Ich will nicht grundsätzlich dagegen sein, dass man Zukünfte prognostiziert, aber man muss ein bisschen aufpassen damit. Man muss vorsichtiger und kritischer sein. Es ist jetzt auch eine Zeit, wo die Digitalisierung eher Kritik braucht als Euphorie. Ja, wo man eher mal ein bisschen gucken muss, mal einen kleinen Strich ziehen muss und mal gucken muss, ist das so? Geht das in die richtige Richtung? Müssen wir nochmal links oder rechts abbiegen? Oder ist das gut so?
Aber es gibt ja schon auch mittlerweile tatsächlich einige düstere Szenarien, wo man das Gefühl hat, wenn das so kommt, dann sind wir auf einem ganz falschen Weg.
Ja, ich bin kein Dystop oder jemand, der an die Schlechtigkeit glaubt oder an den Weltuntergang, sei es nun durch Klimawandel oder irgendwelche großen Plattformen. Das halte ich auch für Quatsch. Aber man muss eben schon sehen, dass ein Facebook oder eine Social-Plattform eine gesellschaftliche Rolle hat, und zwar im internationalen Maßstab. Und dann muss man die gesellschaftliche Komponente davon auch irgendwie organisieren. Also die Partizipation, die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit. Menschen haben viele Erfahrungen gesammelt damit, wie man das macht, wie man Demokratie organisiert oder Mitbestimmung oder Offenheit, Transparenz, wie man das macht. Da gibt es Leute, die kennen sich damit gut aus und es gibt viele Mechanismen. Ich glaube nicht, dass Facebook viele da schon ausreichend gemacht hat, getan hat, investiert hat und auch die richtigen Menschen engagiert hat, um das zu entwickeln. Und da liegt auch ein großes innovatives Potenzial drin, sich weiterzuentwickeln als eine Plattform, die eine gesellschaftliche Rolle spielt.
Sag mal ein paar Worte zum Thema Klimawandel, weil das ist ja gerade so das ganz große Narrativ, was auch mich irgendwie tatsächlich häufig täglich bedrückt irgendwo, weil man es überall sieht, sieht, manchmal hat man das Gefühl, man erlebt es auch im eigenen Körper, wenn es so heiß ist und irgendwie man das Gefühl, es passt doch irgendwie nicht. Aber wie ist denn, ist das auch ein Thema, was du dir anschaust oder ist das außerhalb deines Fokus?
Ich bin vorsichtig dabei, weil es schwierig ist und auch sehr mit sehr vielen Emotionen besetzt ist. Ich kann nur sagen, dass es eine in meiner Sprache techno-exponentielle Prognose ist. Also es ist ein maschinenbasiertes Modell, was prognostiziert, dass Wetter sich so ändert oder nicht nur Wetter, sondern Klima. Also Wetter ist der falsche Begriff. Das Klima sich ändert. Die Wissenschaftler haben eine große Übereinstimmung, dass das so ist. Von über 90% der Wissenschaftler sind der Meinung, dass das so ist. Das halte ich auch für sehr realistisch. Das ist so ähnlich wie mit der Bevölkerungsprognose. Da hat ein bekannter Wissenschaftler, Paul Ehrlich, ein Buch dazu geschrieben, vor Jahren, The Population Bomb. Und die Bevölkerungsentwicklung ist tatsächlich so passiert. Nur die Konsequenzen, die er prognostiziert hat, waren alle falsch. Also es gibt keine Kriege, Hungersnöte. Und die Menschheit hat sich nicht sozusagen den Kopf eingehauen wegen der Bevölkerungsentwicklung, sondern man könnte auch sagen, es ist eigentlich, die Welt ist auch ein Stückchen besser geworden dadurch. Ja, es gibt mehr Gerechtigkeit, weniger Hunger. Es sind also nicht alle Probleme, die prognostiziert waren, auch eingetreten. Und beim Klimawandel muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht so ein Weltuntergangsszenario heraufbeschwört. Und man muss sich der Risiken bewusst sein, aber vielleicht auch ein bisschen vorsichtig damit sein, wie man damit umgeht. Und ein bisschen, das machen auch Leute wie Johann Rockström, die sagen, es gibt auch Möglichkeiten, dagegen was zu tun. Und ein Teil dieser Möglichkeiten liegt im Verhalten der Menschen, ein anderer Teil liegt in technologischer Entwicklung. Und die Technologien, die dagegen was tun, gegen Klimawandel, entwickeln sich auch exponentiell. Also das muss man genau angucken. Und ich bin auch da kein Pessimist. Ich glaube, die Menschheit wird das in den Griff kriegen.
Also dann nochmal in dem Zusammenhang jetzt, das PR, oder was heißt PR, ich will das nicht jetzt verkürzen, aber Phänomen Greta, wenn du darauf guckst, dann denkst du dir, Wahnsinn, was die geschaffen haben. Auf der einen Seite wahrscheinlich eine wahnsinnige Geschichte entwickelt, auf der anderen Seite ist das vielleicht zu kurz gegriffen?
Ach, Greta ist ja sehr umstritten, da gibt's, das polarisiert sehr stark. Es gibt Leute, die sie für so eine Heilige halten und für die Seefahrerin. Und andere finden das sehr inszeniert und vorgeschoben. Ich glaube, beide Argumente haben was für sich. Ich finde es ganz gut, wenn man den Klimawandel in den Vordergrund stellt. Und ich fände es ganz schlecht, wenn man es so macht, dass man so tut, als gäbe es keine Handlungsoptionen und als wäre die Dringlichkeit so groß, dass man durch hektisches, totales Handeln jetzt das alles in den Griff kriegt. Weil das ist leider ein komplexes Thema. Es ist nicht einfach, in den Griff zu kriegen. Man kann den Flugverkehr nicht abstellen und der hat 7% vom CO2-Ausstoß. Also wo fange ich an und was mache ich? Und es muss entschlossen gehandelt werden, aber dabei hilft einem so eine Art Weltuntergangshysterie wenig weiter. Ich gucke auf das Phänomen Greta auch als Kommunikationsexperte und es ist eine starke Komponente von guter Kommunikation dahinter. Das sehe ich. Das ist so.
Okay. Denn das nächste Thema vielleicht, was noch näher an dir dran ist und was ja auch als Kommunikationsexperte spannend ist und als PR und als Zukunftsthema, lass mal ein paar Worte zu Elon Musk sagen. Ja. Der müsste ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, in deinem Kernbereich mittendrin liegen. Der kreiert auch ständig Zukünfte und macht Aussagen und
schießt Autos ins Weltall.
Ja, genau. Und hat aber auch natürlich eigene Interessen, verschiedensten Firmen, die er da besitzt oder teilbesitzt. Wie siehst du das?
Ja, du hast ja auch auf der OMR, in deinem Vortrag über State of Internet, hast du ja auch gesagt, dass da ein großes PR-Thema ist, finde ich ganz spannend. Also anzuschauen, wie so digitale Leute gerade das PR-Thema für sich selber sehr, sehr stark spielen. Und er ist der Weltmeister da drin praktisch. Auch wie der eine oder andere amerikanische Politiker sozusagen auf moderne Art und Weise das im Griff hat, den Menschen ihre Agenda aufzudrängen. Das macht er ja. Der drängt den Menschen, der Wirtschaft, seine Agenda auf und besetzt sie sehr intelligent. Ich finde ich einerseits toll, weil er zum Beispiel Elektromobilität nach vorne gebracht hat, wie kein anderer, dem ganzen Automarkt einen richtig tollen Push gegeben. Und ich glaube nicht, dass es da landet, wo er sagt, dass es landet. Aber es gibt allen anderen einen großen Impuls und das ist es wert.
Er hat damit auch sehr, sehr viel Geld verdient am Ende. Oder seine Firmen sind zumindest sehr viel wert geworden, dadurch, dass er solche Themen aufgerufen hat.
So ist es. Also das ist was dort geht im Valley und in Amerika. Kann man mit so einer Geschichte seinen Börsenwert pushen, wenn man eine große Erwartung weckt. Das ist hier schon etwas schwieriger. Also die gleiche Methode hier anzuwenden, geht nicht ganz so einfach. Also zu sagen, die DAX-Konzerne müssten jetzt auch ein Auto in den Weltall schicken und dann verdoppelt sich ihr Börsenwert, weil alle viel mehr positive Erwartungen haben. Das kann man so nicht so ganz so übertragen. Weil die Kultur eine andere ist. Aber man kann vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass es wichtig ist, dass man Visionen, Zukünfte und Ideen, die man hat, auch propagiert und kommuniziert. Und dass man nicht immer nur das daran misst, wie realisierbar das ist, sondern dass man eine Vision auch eine Vision sein lässt.
Aber du sagst ja selber auch, da liegt auch eine Gefahr drin, wenn wir alle auf einmal der falschen Vision glauben, dann bereichern wir eine Person, aber laufen irgendwie in Summe einen Weg, der gar nicht unbedingt der beste gewesen wäre.
Ich sag, das muss konkurrieren, da muss es unterschiedlich geben und das sollte einem eine Herausforderung sein. Elon Musk muss eine Herausforderung sein, da mal was gegenzuschießen und anders zu machen.
Macht kaum einer.
Macht kaum einer und das wäre auch ein Feld, wo die Autoindustrie noch ein bisschen weiter nach vorne gucken kann und durchaus was zu sagen hat, nicht? Das sollten die stärker tun.
Also das heißt, was glaubst du, wenn man so, man kann offensichtlich mit PR mehrere Milliarden in Börsenwert schaffen und oder vernichten?
Ja, kann man, ganz sicher. Und die Frage ist auch, wo fängt PR an und wo hört Substanz auf, nicht? Wenn ich mir eben angucke, wie eine Bewertung, also die Bewertung selber konstruiert ist, dann frage ich mich, ist das Bewertung oder ist das PR? Schon bei der Bewertung selber.
Bei Tesla jetzt?
Bei Tesla, bei Google, bei Waymo sind solche Komponenten ganz klar drin, die konstruiert sind. Und die sind ja ganz einfache Mechanismen, dass man sich von einer Marktzukunftsprognose einen Anteil zuschreibt und sagt, diese Technologie wird 10% vom Weltmarkt in Mobilität gewinnen in 10 Jahren. Das kann man ja einfach sagen. Das Machen ist eine ganz andere Geschichte. Also das ist eine relativ simple Behauptung. Ist das jetzt PR oder ist das Inhalt?
Wer darf im OMR-Podcast dieser Tage eigentlich nicht fehlen? Genau, die Kollegen von Klaneo, die Performance- und Content-Marketing-Agentur aus Berlin, die wir gut kennen, von der ich schon häufig erzählt habe, mit der exzellenten Referenzkundenliste von HelloFresh über Tennis Point bis Steigenberger Hotels. Hinweis hier an der Stelle vor allen Dingen darauf, dass die Kollegen von Klaneo auf der Dimexco auch am Start sind mit einem eigenen Stand und dort eine kostenlose Erstberatung anbieten und dann 10% Rabatt auf das erste gemeinsame Projekt. Das Ganze findet statt in der Halle 8. An Stand B32. Vor allen Dingen aber bitte vorab Termine ausmachen unter omr@klaneo.de und mal mit den Kollegen in Kontakt treten. Am Anfang ist es ja umsonst in Köln. Auf geht's.
Also ich meine, ihr arbeitet ja für viele DAX-Konzerne. Seid ihr da, oder bist du da im Gespräch, wenn du da mit DAX-Chefs oder Vorständen zusammensitzt, auch selber zu überlegen, wie kreiert man so eine Vision oder wie stellt man was voran, an dem man arbeitet? Weil ich meine, man guckt sich jetzt ja an, mir kommt so vor, ganz aus der Ferne betrachtet, da hat jetzt irgendwie der Elon Musk da wahnsinnig auf die Tube gedrückt und jetzt entscheidet sich der gesamte VW-Konzern hier mit dem neuen CEO auf einmal auch komplett auf Elektro zu setzen und man hat das Gefühl, hoffentlich haben die es gut geprüft, nur weil der das macht, muss es ja nicht richtig sein, jetzt komplett diesen Konzern und mit allem, was dahinter hängt an Zulieferungen so komplett umzudrehen. Das ist aber so ein bisschen so, erinnert mich an den Atomausstieg. Irgendwie damals irgendwie gab es ein Erdbeben in Japan und auf einmal ist hier die Welt in Deutschland eine ganz andere und man hat das Gefühl, es ging sehr schnell und es gibt ja auch dann im Nachhinein viel Kritik. Es kann richtig gewesen sein, aber man weiß es nicht so genau und es wirkt dann so abrupt.
Mhm. Ah, ich glaube, dass die Entscheidung nicht schnell gefallen ist und dass auch jetzt man nicht davon sprechen kann, dass man gegenüber dem, was Elon Musk propagiert hat, sozusagen mal eben eilig gehandelt hat, so wie es in der Tat nach der Nuklearkatastrophe einen sehr schnellen Impuls gegeben hat für den Atomausstieg. Aber die Automobilindustrie hat jetzt schon länger gebraucht, um große, auch durch ihre eigenen Krisen, um zu großen Punkten zu kommen. Ich finde den Punkt viel interessanter, dass er VW als ein Softwareunternehmen definiert und den Punkt mit dem Code genau verstanden hat und den propagiert. Das finde ich auch eine sehr interessante Komponente an der Geschichte, weil das ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass Autos die Hauptinnovationskomponente möglicherweise Code ist und nicht, also die Benutzeroberfläche am Ende des Tages und nicht so sehr der Motor, ob der nun ein Diesel ist oder ein elektrischer. Also ich finde interessant, dass die Phase, in der die Autoindustrie ist, weil sie jetzt kommt mit den großen Geschichten und kommen muss.
Und gibt es da noch andere Visionen, die wir vielleicht jetzt übersehen haben? Also das ist gerade Waymo genannt. Gibt es noch andere Firmen? Google ist da scheinbar auch mit dabei, Visionen zu produzieren. Offensichtlich Tesla. Gibt es noch andere oder auch außerhalb der Autoindustrie Personen oder Firmen, wo du sagst, wow, was die für ein Storytelling machen, was die uns da gerade für Visionen als Gesellschaft aufzeigen, das ist schon sehr interessant.
Also es gibt sicherlich viele interessante Visionen, die propagiert werden, gerade auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Was da diskutiert wird, ist sehr spannend, wobei ich da auch relativ vorsichtig bin, weil ich finde, da ist noch die Diskrepanz zwischen praktischem Erleben von künstlicher Intelligenz, was sie so kann, wenn ich meinen Rasenmäher sehe, meinen Roboterrasenmäher, der eigentlich relativ blöd ist, weil er noch nicht mal einen Apfel, der auf dem Rasen liegt, sozusagen umfahren kann. Und dem, was so propagiert werden, dass demnächst die Maschinen schlauer werden als die Menschen und dass da ganz große Themen am Kommen sind und die Harari-Vision von einer neuen Zeit, ein Ende des Humanismus und so weiter, da finde ich, das sind eher Dystopien, die da gerade die Impulse setzen als Utopien. Und das vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich finde das aber auch inspirierend. Ich fand den Harari provokativ und eigentlich als Dystopie so ein Abschrecken, dass man sich auf andere Wege begibt. Also konkrete Beispiele, ich weiß nicht.
Gibt es andere Autoren, die so, also wenn Harari war ja jetzt auch bei uns, das war ja für uns noch ein wichtiger Auftritt, auch weil das so genau, glaube ich, gerade ein Thema ist, mit dem sich so Tech-Eliten viel beschäftigen und der sich ja selber auch sehr gut inszeniert hat als derjenige, der nun auf einmal solche Sachen sagen kann. Der ist sehr glaubwürdig, es fängt an mit seiner Herkunft, mit seinem ganzen Auftreten, 3 Stunden am Tag meditieren. Irgendwie gibt ihm das eine Aura des Glaubwürdigen, ob das nun richtig ist oder nicht, weiß man gar nicht. Aber und er hat natürlich starke Thesen, sehr gut aufgeschrieben als Historiker und so. Aber
war ein tolles Interview mit
gibt's,
Kai Diekmann.
Ja, genau. Gibt es da andere Personen, wo du sagst, irgendwie guck dir die auch mal an?
Ja.
Aber den folgst du oder die findest du spannend oder siehst du, das ist auch vielleicht rivalisierende Wahrnehmung?
Na, ich habe so ganz spezielle Leute, denen ich folge. Ich folge einer Debatte in einer speziellen Wissenschaft oder ich gucke mir sehr genau an, was Joe Ito macht am MIT, weil ich das sehr bemerkenswert finde, auch unternehmerisch. Und ich habe eine Professorin, die heißt Sheila Jasanoff, die ist eine ganz spezielle im Bereich der Wissenschaftstheorie. Das sind aber so Sachen, die sind vielleicht nicht so normal lesbar oder sowas, sondern das ist schon sehr anspruchsvolle Kost und oder anstrengend auch, sich damit zu beschäftigen. Also ich folge der Debatte allgemein und finde ganz interessant, gerade das, was zur künstlichen Intelligenz gesagt wird, wenn man sich die Diskussion zur Neurozelle angeht. Aber ich versuche eher, mir meinen eigenen Standpunkt anders zu bilden, als das im Mainstream so passiert.
Und das machst du wie?
Indem ich versuche immer, das nicht drauf zu springen, sondern die Gegenseite zu sehen und das anders anzugucken.
Wie erklärst du jetzt gerade in den USA, passieren jetzt auch Sachen, jetzt ganz konkretes Business, so WeWork, ja, riesige Firma, Uber, riesige Firma, aber null profitabel, beide überhaupt gar nicht absehbar, dass sie profitabel werden. Trotzdem Milliarden wert, ist das auch alles am Ende die Kunst des Storytellings, die Kunst, Visionen zu verkaufen?
Am Ende hängen Uber und Lyft konkret auch an der Vision des autonomen Fahrens, weil man sagt, dass ihre Profitabilität dann erst erreicht werden kann, wenn es fahrerloses Fahren gibt, wenn sie sozusagen zum System werden. Und dann, wenn das aber nicht passiert, dann ist die ganze Vision am Kippen. Deswegen kann man sich darauf einstellen, dass in der Digitalwirtschaft auch die eine oder andere Blase nochmal wieder platzt, so wie das im 2 und 2.1 war, wo ein paar Blasen geplatzt sind und dass das vielleicht nicht noch 10 Jahre dauert, bis sich da mal was rüttelt. Das könnte auch so sein. Also ich glaube aber, am Ende ist die durch Code getriebene sozusagen Wirtschaftsrevolution schon eine große und das wird sich auch nicht zurückdrehen. Ich meine, das Internet wird nicht wieder verschwinden und die digitalen Geschäftsmodelle werden nicht verschwinden. Das ist schon die Zukunft. Aber das wird sich schon noch das ein oder andere Mal schütteln. Nicht? Ich finde es lustig, dass es immer noch Leute gibt, die Silicon Valley Tourismus machen und dahin gehen, um sich anzugucken, wie das geht. Weil wenn sie das jetzt nicht seit 10 Jahren schon verstanden haben oder seit 5 Jahren schon verstanden haben, dann ist es ein bisschen spät, sich das anzugucken. Nicht? Weil wenn man Amazon ist nicht im Silicon Valley, sondern in Seattle. Ja. Aber wenn man sich Amazon anguckt und werden will wie Amazon, da hat man leider keine Chance mehr. Dann muss man sich angucken, wie Walmart das gemacht hat, weil die der beste Follower sind von Amazon und die den stärksten E-Commerce-Anteil haben als Wettbewerber dazu. Dann muss man die sich lieber angucken, wie die das machen und sozusagen ein bisschen andere Perspektiven einnehmen.
Und wie ist generell so die Stimmung jetzt sozusagen in diesen Boston Wissenschaftseliten, denen du da jetzt quasi zwangsläufig verkehrst, also so eine Ostküstenintelligenz, sind die alle eher skeptisch mittlerweile? Man hatte so das Gefühl, auch, dass die Presse in Deutschland, Medien sehr, sehr skeptisch geworden sind oder wie ist da?
Ja, es ist ein bisschen Wechsel von Techno-Optimismus zu Techno-Pessimismus und was an der Ostküste ganz spannend ist, dass die alle in einer kleinen Depression sind, weil die natürlich selber ihre politische Entwicklung so fürchterlich finden und das mit dem Trump, das finden die grauenvoll und die große Mehrheit der Leute in der Ostküste ist da sehr stark dagegen und kann sich damit nur schwer abfinden und sucht Wege, damit intellektuell klarzukommen und auch was dagegen zu tun. Wir sitzen ja aus der Perspektive da und können das immer schön scheiße finden, aber die müssen das ja quasi wieder niederringen, diese Entwicklung und das ist gar nicht so einfach, denn der macht es ganz schön schlau.
Findest du?
Ja, also
durch Zufall oder absichtlich?
Hinter jeder absurden Geschichte, wie jetzt kürzlich der mit Grönland, steht ja auch eine interessante Idee, sagen wir mal so. Man kann das nicht einfach abtun als Schwachsinn, weil
Donald Trump hat irgendwie öffentlich diskutiert, also ob er Grönland oder ob die USA Grönland kaufen können.
Ne? Genau, wenn man Grönland kaufen will, dann könnte man das sagen, wenn man Klimawandelleugner ist dann und sagt, der Klimawandel hat auch positive Effekte, dann wird Grönland vom Klimawandel eher profitieren, weil das Eis ist weg, dann kannst du in Grönland was machen, Bodenschätze ernten und irgendwie schöneres Leben organisieren, bessere Wirtschaft und besseres Leben, als wenn es da minus 40 Grad ist immer. Für uns ist das schön aus der Entfernung. Wir wissen auch, wie wichtig Grönland fürs Klima ist und dass das Wasser nicht, der Meeresspiegel nicht steigt. Also aus der anderen Perspektive ist das, aus unserer Perspektive ist das schrecklich. Aber es ist schon der Kern dran, dass er, dass das, das ist nicht nur eine blöde Idee, sondern da steckt mehr dahinter. Und das zu erkennen und das zu sozusagen dagegen zu argumentieren und den Kern zu erwischen, das ist viel wichtiger.
Was glaubst du, steckt dahinter?
Dahinter steckt eine Mobilisierung seiner eigenen Klientel. Und das ist eine Klientel, die an der Mehrheit kratzt in Amerika und die er ja erfolgreich dazu gekriegt hat, ihn zu wählen und auch vielleicht dazu kriegt, ihn wieder zu wählen. Das ist seine.
Aber warum finden die es alle so toll, dass er jetzt Grönland kaufen will?
Ja, weil er damit den Klimawandel Leuten was echt entgegensetzt, nicht? Und so eine blöde Geschichte macht, die aber in seiner eigenen Klientel eine gewisse Plausibilität hat. Und dafür hat er ein totales Talent, sozusagen die Volksmeinung zu treffen. Und wie gefährlich das ist, das sehen wir ja kommunikativ auch mit Boris Johnson, der im Prinzip kompletten Unsinn so öffentlich macht, dass er dafür eine Mehrheit kriegt. Und zwar, das ist das, was eigentlich erschreckend ist, kommunikativ gesehen in der Öffentlichkeit, nicht? Dass es solche Entwicklungen gibt, die im großen Stil stattfinden, auch bei uns, nicht? Den Populismus.
Okay, aber also was würde der Kommunikationsexperte empfehlen, dagegen zu tun?
Ja, dass man schaffen muss, die Menschen, die da bewegt werden, wieder besser mitzunehmen und die irgendwie im Kern zu erreichen, nicht? Die jetzt so eine negative Sicht auf die Gesellschaft und auf ihre eigene Partizipation an der Gesellschaft haben, dass man die sich Mühe geben muss, die auch mitzunehmen. Aber man darf auch die Mitte nicht verlieren. Also die Mitte muss sich besser organisieren. Die Mitte ist so zersplittert und alle Intellektuellen finden es irgendwie auch ganz cool, wenn es 3-Parteien-Koalitionen gibt und irgendwie hier noch ein Bit und da noch ein Piece und man findet solche Optionsgesellschaften klasse und eigentlich findet man Mehrheiten gar nicht so richtig gut, sondern findet es viel besser, wenn das und wählt so fraktal alles. Und man muss mal ein bisschen wieder überlegen, ob das die richtige Haltung ist oder ob man nicht zu einer kräftigeren, kernigeren Haltung auch kommt, die dagegen ist und dass man bewusst für Mehrheiten eintritt und für was Großes statt was zersplittert ist. Nicht?
Auch eine Frage am Ende wieder von Visionen?
Auch eine Frage von Visionen, ja, dass Politiker das richtig mobilisieren können, gesellschaftliche Visionen und aber auch Menschen, weil am Ende machen Politiker immer das, wovon sie glauben, dass die Menschen...
Es gibt ja gerade in den USA, kannst du aus erster Hand beobachten, ganz viele Menschen, die sich bewerben oder die in der Demokratischen Partei vor allen Dingen irgendwie was werden wollen, jetzt Präsidentschaftskandidat und so, gibt es da irgendwelche, wo du sagst, die machen das richtig gut?
Also am Ende scheint nur Joe Biden übrig zu bleiben und also gibt es ein paar interessante junge Leute aus Texas und so, die das gut machen, aber Beto O'Rourke zum Beispiel, aber eigentlich werden... wird das auf Biden vielleicht hinauslaufen? Ich weiß es nicht, aber das ist eine große Schwierigkeit. Die haben nicht das Richtige entgegenzusetzen. Auch in England, wenn man sich den Gegenkandidaten anguckt, den Führer der Opposition, dann kann man nur beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen, mit was für Problemen die gesegnet sind. Und es gibt halt keine Alternative dazu, weder in England noch in Amerika so richtig. Und das ist das große Problem. Mhm. Und auch da muss man gucken, dass Politiker genügend populär bleiben. Und wir haben das Problem nicht so in der Weise, nicht? Wir haben gute Politiker, es gibt auch eine gute Auswahl von guten Politikern. Es gibt nicht nur eine, die Kanzlerin, die einen guten Job macht. Es gibt auch ein paar in der Opposition, die einen richtig guten Job machen. Und da müssen wir Wert drauf legen, das auch ein bisschen respektieren, dass das so ist und nicht immer nur drauf bashen, was ja so Lieblingsding auch im Netzzeitalter ist, dass man gerne mal auf was basht und die Politiker bieten sich da irgendwie an.
Wenn man dich jetzt so hört, jetzt stell ich mir vor, jetzt noch ein Jahr da in den USA, kommst du dann danach mit einem Buch zurück und dann übernimmst du wieder sozusagen Seamless als Chef oder als Unternehmer hinter Fischer-Appelt oder kommt da was ganz Neues?
Ja, das ist mein fester Plan. Ich gehe dann wieder auf meinen Ledersessel und steige da rein und alle anderen müssen wieder zurück ins Glied und wieder das machen, was sie vorher gemacht haben. Nee, es wird natürlich nicht wieder das Gleiche passieren, sondern es wird anders sein. Aber grundsätzlich ändert sich meine Rolle sowieso immer, weil die Firma wird größer, wir haben andere Optionen. Ich setze mehr auf Mergers and Acquisitions, ich mache Investmentstrategien, beschäftige mich mit unternehmerischen Modellen, aber natürlich auch mit Kunden, mit dem, was Kunden wollen. Das ändert sich, meine Rolle ändert sich, was in 1-2 Jahren dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich finde die internationale Komponente hochspannend, ich finde auch die Beratungskomponente hochspannend. Wir haben jetzt so eine gesellschaftliche Kurve ja eben gemacht. ich glaube zum Beispiel, dass da auch große Marktchancen sind in dem Implementieren von gesellschaftlichen Sichtweisen in digitale Geschäftsmodelle. Weil das kommt auf die Frage zurück am Ende, wie gewinne ich User, wie kriege ich User-Akzeptanz für Experimente, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mitmachen bei Innovationen. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach, weil der Datenschutz ist da und dies ist da und die Regel ist da und man kann nicht im Funnel vermarkten wie in den USA, weil das geht nicht bei uns, das scheitert schon an irgendwelchen bürokratischen Hürden am Anfang. Innovationen sind schwerer in diesem Kontext und trotzdem muss man sie möglich machen und da ist so eine gesellschaftliche Kompetenz gar nicht so verkehrt, gerade in dieser Online-Branche, die davon nicht immer so viel versteht, obwohl sie eine riesige gesellschaftliche Rolle spielt. Sieht man auch an Rezzo übrigens, an seinen Statements.
Okay, das heißt, du bist dann irgendwann wieder hier?
Ich bin dann wieder hier, ich mache dann sozusagen mein Beratungsgeschäft weiter und kümmere mich um mein unternehmerisches Modell und habe da riesen Lust drauf, noch ein paar Jahre tätig zu werden. Ich habe also keine Lust, mich auf die faule Haut zu legen oder an irgendwie golfen zu gehen oder an den Strand zu gehen.
Okay, das heißt, ihr bleibt dann noch eine Weile unabhängig mit Fischer Appel. Da gibt es ja wahrscheinlich auch immer Firmen, die bei euch anklopfen und sagen, Mensch, so einen Laden könnte man ja auch irgendwie mal übernehmen oder an die Börse bringen oder sowas.
Ja, wir haben irgendwie noch nicht ein gutes Angebot gekriegt, was besser war als die unternehmerische Perspektive. Das macht mehr Spaß. Und ich bin da selber noch nicht ganz entschieden, wie sich die Zukunft entwickelt. Die Zeit ist noch nicht reif, sozusagen.
Okay, also wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es eine spannende Unternehmerkarriere am Ende, jetzt vielleicht sogar ein bisschen eine Autoren- oder Forschungskarriere. Und wir bleiben dran. Ich hoffe, es entwickelt sich da wirklich zu einem Buch, das man dann irgendwann am Ende lesen kann von all deinen Zukunftsrecherchen. Und danke dir, dass du auf deinem Deutschland-Zwischenstopp hier bei uns warst.
Klasse, vielen Dank, Philipp.
Hat Spaß
gemacht.
Danke dir.
Alles Gute dir.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hinweis in eigener Sache, denn wir haben eine omr-academy.de gegründet, also eine Akademie für E-Learning. Das probieren wir gerade aus. Wir haben den ersten Kurs jetzt seit ein paar Wochen live und das könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, angucken. Es geht darum, Facebook und Instagram Advertising, also Paid Advertising auf diesen Plattformen zu lernen, zu verstehen, wie kauft man da Audiences ein, wie legt man Kampagnen an, wie macht man das bei den beiden Plattformen. Wir haben uns zusammengetan bei dieser Academy mit den E-Learning-Experten von Avado und ja, sind jetzt im Markt. Unter omr-academy.de könnt ihr nachschauen und vielleicht macht es ja Spaß, an diesem ersten Kurs schon teilzunehmen. Es geht über 10 Wochen mit jeweils 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand.